Das Votum dieses Sonntags und gleichzeitig Wochenspruch stellt uns heute Justus Strobel vor.
Der Wochenspruch steht im Psalm 66, Vers 5. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. In dem Psalm weiter geht es dann noch darum, dass Israel das Rote Meer zieht, und da haben sie ja ein großes Wunder erstmal erlebt und haben sich somit am Herrn an seinen Werken erfreut. Aber dann später in der Wüste waren sie auch wieder ziemlich schnell abtrünnig gegenüber Gott und haben ihre Freude wieder verloren. Ich denke, dass es uns in unserer heutigen Zeit teilweise ähnlich geht, dass wir schnell von Gottes Wort und seinen Werken in unserem Leben abgelenkt sind und somit die Freude auch an Gott und so ein bisschen verlieren. Zum Beispiel durch massiven Medieneinfluss oder einfach Überschüttung an Informationen, die wir nicht wahrnehmen können oder gar verarbeiten können. Deswegen sind vielleicht auch unsere Sinne dafür ein bisschen abgestumpft oder einfach überfordert, dass wir nicht alle Werke wahrnehmen können oder sowieso nicht wahrnehmen können, aber im Alltag auch nicht wahrnehmen. Was natürlich schade ist, aber ich denke auch, dass natürlich Gott heute noch wirkt und auch in uns wirken möchte. Und da hatte ich zum Beispiel die Woche auch ein Ereignis. Am Montag hatte ich von der Hochschule aus eine Physikprüfung. Da hatte ich vorher ziemlich Schiss, so ähnlich gesagt, weil ich mir unsicher war. Und schon Tage vorher und dann an dem Tag, wo die Prüfung war, dann habe ich mich mit zwei Kommilitonen noch getroffen und wir sind zur Hochschule gelaufen. Die haben dann auch so berichtet, ja, wir haben uns jetzt noch hier so ein Buch gekauft, was wir halt mit in die Prüfung nehmen durften. Und das hatte ich halt nicht gekauft, weil ich dachte, ja, wird schön irgendwie. Aber dann meinten die halt so, ja, da steht eigentlich alles drin, was wir brauchen. Und da war ich halt dann noch mehr unsicher. Aber dann hat der eine halt so gemeint, ja, du kannst das ja so, Justus, also das Buch ist ja eh nur für welche, die kein Physik können, so ungefähr. Und das gab mir dann wirklich inneren Frieden und einfach Vertrauen in Gott. Und dann nochmal zum Wochenspruch zurückzukommen. Kommt her und seht an die Werke Gottes. Das klingt für mich wie so eine Einladung, dass wir einfach zu Gott kommen können und auch unsere Augen, Ohren und Ohren für seine Werke offen haben sollen, dass wir sie wahrnehmen und uns an ihm freuen können.
Da es oft überfrachtet wird von Alltagsdingen, wie Justus gesagt hat, ist es manchmal nötig, dass wir dann in die Tiefe hineinkommen und wieder dadurch geweckt werden, Gott zu suchen. Das wird Thema der Predigt auch sein und das kommt auch vor in dem Psalm, den wir miteinander sprechen wollen. Psalm 31 ist das in der Gottesdienstordnung auf der Seite 5, die Nummer 9. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends.
Sei mir ein starkes Fels und eine Burg, dass du mir hilfest.
Denn du bist mein Fels und meine Burg.
Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
In deine Hände befehle ich meinen Geist.
Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.
Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison.
Amen.
Christe eleison.
Yeah.
allmächtiger Gott und Schöpfer. Du bist der Gott, der schon dem alten Bundesvolk sagte, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Lehre uns durch deinen Geist, auf deine Hilfe zu hoffen und zu warten. Stärke uns durch deinen Geist, dass wir Angst und Sünde überwinden. Leite uns durch deinen Geist zum Frieden und erfülle uns auch in schweren Zeiten mit der Freude der Erlösten. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist aus dem 2. Korintherbrief im 1. Kapitel, die Verse 8 bis 11. Paulus schreibt an die Gemeinde: Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten, und wir hielten es bei uns selbst für beschlossen, dass wir sterben müssten. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitten für uns, damit unseretwegen von vielen Personen auf vielfältige Weise Dank dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Paulus hatte diesen 2. Korintherbrief mit Lob und Dank eröffnet, wie eigentlich jeden seiner Briefe, und er hatte Gott als den Gott allen Trostes gepriesen. In aller Trübsal, sagt er, werden wir getröstet, reichlich. Und dadurch sind wir imstande, weil wir selber Leid erfahren und Trost erfahren von Gott, auch andere im Leid zu trösten. Und er sagt sogar, dient diese erfahrene Trübsal zum Segen und zum Heil für die Gemeinde. Das sind wirklich große Worte. Kann man immer wieder mal lesen, wie Paulus dieses Thema Leid und Trost hier betrachtet. Aber jetzt spricht er kurz darauf in unserem Predigtabschnitt von so schwerer Bedrängnis, dass sie fast am Leben verzagten. Das ist wie so ein bisschen eine Wende in diesem Text. Vorher: Der Gott allen Trostes hat uns getröstet in allen Trübsalen, das ist auch gut, da sind wir imstande, andere zu trösten. Und jetzt sagt er, über die Maße waren wir beschwert, wir verzagten sogar am Leben. Die Gemeinde sollte erfahren, offensichtlich, mit welcher Wucht solches Leid selbst die Apostel bisweilen treffen kann. Und Paulus gibt auch den Grund für solche Bedrängnisse an, wie er das geistlich deutet. Er sagt, das geschah, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Mein erster Punkt der Predigt lautet: Selbstvertrauen oder Gottvertrauen? Das geschah, also dieser äußerste Bedrängnis, geschah damit, also es hat einen Zweck, es dient einem Zweck, es ist von Gott so geordnet, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen. Will Gott unser Selbstvertrauen erschüttern oder zerstören? Klingt ja fast so. Aber ich denke, es geht hier um etwas anderes. Es geht darum, dass unser Auftrag, den wir haben, das Evangelium zu verbreiten, von vornherein über unsere Kräfte und Möglichkeiten geht. Wo das Reich Gottes verkündigt wird, da regt sich Widerstand, und dieser Widerstand ist vor allem geistlicher und nicht menschlicher Natur. In Epheser 6, Vers 12 lesen wir: Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Das ist die Sicht des Apostels. Die Herren der Welt herrschen in Finsternis. Das ist eine sehr klare Analyse und sie stimmte damals und sie stimmt auch heute noch. Aber das wäre jetzt ein eigenes, anderes Predigtthema. Für heute genügt es zu verstehen, dass hinter der Not, die Paulus und die anderen erlebten, nicht nur menschlicher Widerstand war, sondern dass dahinter eine geistliche Wirklichkeit ist. Paulus hat diese Gedanken nicht selber erfunden. Im Grunde hat er sie aus dem Evangelium, denn Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Ein Schaf unter Wölfen ist von vornherein total chancenlos. Und es wäre wirklich unsinnig zu behaupten, man müsse nur das Selbstvertrauen der Schafe stärken, damit sie sich gegenüber den Wölfen besser zur Wehr setzen können. Das ist einfach Quatsch. Sowas machen Motivationstrainer und sagen, positives Denken, du kannst alles erreichen. So ist es nicht. Wenn Paulus sagt, das geschah, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, will er nicht jedes Selbstvertrauen generell in Frage stellen, sondern im Blick auf das, worum es hier geht. Nämlich den Widerstand und die Probleme, die damit zusammenhängen, dass er ein Christ ist und das Reich Gottes verkündigt. Denn es gibt natürlich viele Dinge, die wir aus eigener Kraft tun können und die wir auch tun sollen. Wobei wir natürlich auch da sagen müssen, letztlich ist jede Gabe und jedes Vermögen, was wir haben, uns natürlich von Gott geschenkt. Aber für jeden Menschen ist ein gesundes Selbstvertrauen nötig. Und man braucht sicherlich nicht immer Gottes Kraft, um sich und der Familie das Frühstück zu bereiten. Also es gibt einen großen natürlichen Bereich, der uns anvertraut ist und wo wir mit unseren natürlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat, alles vermögen. Und Eltern sind dazu verpflichtet, auch ihren Kindern zu einem gesunden Selbstvertrauen zu verhelfen. Aber hier geht es eben jetzt um einen Bereich, in dem eigene Kräfte nichts ausrichten. Und deswegen hatte Jesus auch seinen Jüngern gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist ja deutlich, dass ich das nur auf geistlichen Bereich beziehen muss. Nicht? Denn auch Nichtchristen, die ohne Jesus sind, tun eine Menge Dinge, auch großartige Dinge. Aber Jesus hat ja seine Jünger ausgesandt zu einem geistlichen Werk. Und er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Geistliche Frucht ist nicht möglich aus eigener Vernunft und Klugheit. Die natürlichen Begabungen des Menschen und selbst auch irdische Macht richten nichts aus in diesem Bereich. Da ist Gottes Kraft nötig. Und Paulus hat in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt und dann hat er erlebt, was für ein unglaubliches Rumoren das dann auslöste. In Apostelgeschichte 17, Vers 6 steht, dass ihm vorgeworfen wurde, den ganzen Erdkreis zu erregen. Also fast überall, wo er hinkam und Gemeinde gründete, gab es dann bald heftigen Widerstand. Und im Predigttext spricht er von Bedrängnissen in der Provinz Asia. Und da fragt man, was war denn da eigentlich geschehen? Das ist ja heutige Türkei, war die römische Provinz Asia. Wenn man in der Apostelgeschichte liest, dann könnte man vielleicht an den Aufstand der Silberschmiede denken, das ist in Apostelgeschichte 19 berichtet. Da hatte ein gewisser Demetrius einen Aufstand angezettelt, der endete mit einem Volksauflauf zigtausender Menschen, die sich alle in dem großen Stadion in Ephesus versammelten und dann 2 Stunden lang, steht im Text, ununterbrochen schrien, groß ist die Diana der Epheser. Total fanatisch. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man schon mal bei einer Demonstration war, es ist immer eine Frage, auf welcher Seite man dann ist. Nicht? Ich war mal beim Marsch für das Leben, da sind wir ganz still einfach durch Berlin gezogen mit so weißen Kreuzen und dann waren da Gegendemonstranten mit Trommeln und Pfeifen und die haben auch da ihre Parolen gebrüllt und wir waren froh, dass Polizei da war. Also ich stelle mir vor, dass das eine Situation gewesen ist, wo es einem wirklich mulmig werden konnte, wenn so eine fanatische Menschenmenge da 2 Stunden lang immer brüllt, groß ist die Diana der Epheser und sie waren nun also gegen Paulus, nicht? Denn der hatte das Evangelium von Jesus verkündigt und je mehr Menschen Christen wurden, je weniger verkauften die ihre silbernen Götzenfiguren. Jetzt ist es aber so, dass dieser ganze Tumult durch die Besonnenheit des römischen Kanzlers beigelegt werden konnte und Paulus dann unbehelligt nach Mazedonien weiterzog. Also ob dieses Ereignis jetzt hier gemeint sein kann, ist höchst fragwürdig. Paulus war da nicht in Lebensgefahr. Aber wovon spricht er denn dann? Und wir müssen einfach feststellen, dass wir es nicht wissen. Es lag offensichtlich Paulus nicht daran, die objektiven Tatbestände der Gemeinde zu sagen, sondern es ging ihm vielmehr darum, der Gemeinde zu zeigen, wie es für ihn und die anderen subjektiv gewesen ist. Nämlich Verzagtheit so weit, dass man schon mit dem Leben abschließt und dass man sagt, was ich jetzt erlebe, geht über meine Kraft hinaus. Da werde ich gleich noch drauf zurückkommen. Es müssen so gewaltige Angriffe gewesen sein, dass sie halt am Leben schon verzagten, sich aufgegeben hatten. Und da zeigt sich jetzt, mein erstes Predigtthema ist ja Selbstvertrauen oder Gottvertrauen, da zeigt sich jetzt, dass reines Selbstvertrauen uns in Wahrheit begrenzt. Es kettet uns nämlich an uns selbst und an unsere Möglichkeiten. Und die sind eben manchmal schnell zu Ende. Und Gottvertrauen dagegen befreit. Und das ist das Ergebnis auch meines ersten Punktes. Selbstvertrauen, wenn es nur für sich selbst steht, das knechtet, aber Gottvertrauen befreit uns aus der Begrenztheit unseres Lebens und unserer Möglichkeiten. Und die Apostel waren hier in eine Situation geraten, wo es menschlich betrachtet keinen Grund mehr gab zu hoffen. Und sie hielten für beschlossen, dass das Ende jetzt da sei. Und dadurch, sagt Paulus, sollten sie ihre Hoffnung auf Gott setzen, der sogar die Toten auferweckt. Das heißt, letztlich kann nur der Blick auf den Gott, der die Macht hat, Tote zu erwecken, uns aus den Grenzen unserer Vorstellungen und Möglichkeiten herauszuheben. Das öffnet uns wirklich einen ganz neuen, weiten Horizont. Und deswegen ist auch der Glaube an die Auferweckung, zum Beispiel die Auferweckung des Lazarus oder die Auferstehung Jesu, nicht etwa nur ein totes Dogma. Man sagt, ja, das haben wir jetzt so als Bekenntnisformel, die wir aufsagen. Nein, das ist nicht ein totes Dogma, sondern dieser Glaube ist lebendig und kräftig und versetzt Berge. Und dieser Glaube vertröstet uns eben nicht einfach auf ein Jenseits, dass man sagt, na ja, die Christen trösten sich einfach dann immer das mit der Auferstehung am Ende, sondern es ist ganz anders. Dieser Glaube verändert unsere Sicht jetzt, unsere Sicht auf die Dinge, die uns jetzt betreffen. Die Probleme im Diesseits, die uns umgeben, die werden anders betrachtet. In dieser Hoffnung nämlich, dass Gott die Toten auferweckt, in dieser Hoffnung hat Paulus ja letztlich dann auch weitergewirkt und weiter, bis er seinen Lauf vollendet hatte. Nun klingt das viel glatter und harmonischer, wenn ich das so sage, als es in Wahrheit ist. Der Glaube an den Gott, der Tote auferweckt, nicht, der gibt diese Kraft und weitet diesen Horizont. Ja, aber was schreibt Paulus? Paulus sagt, wir waren so verzweifelt, dass wir dachten, jetzt ist er aus. Und das ist mein zweiter Punkt, wir brauchen alle immer wieder Korrektur von Gott. Korrektur, denn Paulus sagt, dass sie über die Maßen bedrängt waren und am Leben verzagten. Jetzt muss man sich fragen, wie kann das denn so weit kommen? Wenn der Apostel doch einer ist, der an die Macht Gottes glaubt, der sogar Tote auferweckt. Hat er denn diesen starken Glauben doch nicht gehabt oder was war denn da eigentlich los? Waren sie doch nicht so erfüllt von der Hoffnung, auf den Gott, der alles vermag? Und wie ist das zu verstehen, wenn Paulus sagt, das diente dem Zweck, dass wir unsere Hoffnung nicht auf uns selbst setzen? Taten sie das denn? Setzten die Apostel ihre Hoffnung auf sich selbst? Muss man ja schließen, ne, aus dem Satz. Taten sie ihre Arbeit vielleicht so, dass sie so ganz grundsätzlich natürlich im Vertrauen auf Gott waren und Dinge begannen und dann aber vielleicht so Stück für Stück sich immer wieder auch eine andere Haltung mit hineinschlich, dass vielleicht sie ein Werk irgendwo begannen mit viel Gebet und im Bewusstsein, nur Gott kann hier helfen. Und dann, je mehr sie sich mit den Herausforderungen arrangiert hatten, rechneten sie doch vielleicht immer weniger dann mit Gottes überschwänglicher Kraft? Könnte ja vielleicht so gewesen sein. Und ich meine das nicht im Sinne einer bewussten Entscheidung oder einer Abkehr vom Bekenntnis der Abhängigkeit von Gott, sondern ich meine das im Sinne einer schleichenden Verschiebung im Bewusstsein. Dass man, ohne es zu merken, bei den eigenen Möglichkeiten doch bleibt und nicht alleine auf Gottes Kraft schaut. Sowas läuft ja ganz unbewusst und schleichend ab. Und ich meine, es betrifft uns doch auch, dass wir natürlich Gott vertrauen, so sagen wir es. Wir wissen um unsere Abhängigkeit von Gott, aber das erfüllt eben doch nicht immer unser Herz. Und dann ist Gottvertrauen da und aber auch Selbstvertrauen und sie liegen merkwürdig ineinander. So scheint es Paulus jedenfalls ergangen zu sein. Sonst hätte er ja nicht geschrieben, das geschah, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott. Diese Aussage wäre ja sinnlos, wenn die Gefahr nicht bestanden hätte, nicht? Und ich finde das ungemein tröstlich, dass offensichtlich auch die großen Apostel Menschen waren wie wir und keine Übermenschen. Von uns selbst kennen wir das, dass wir eben doch nicht immer so ganz erfüllt sind von dem, was wir doch eigentlich wissen. Und dass unser richtiges Bekenntnis, was wir haben, eben doch nicht immer unser Denken und Handeln so voll und ganz bestimmt. Und das kenne ich aus meinem Leben nur zu gut, dass ich für Gottvertrauen gehalten habe, was doch in Wahrheit etwas ganz anderes war oder was zumindest mit anderen Dingen vermischt war. Zum Beispiel ein für mich ganz prägender Moment war, als wir mit unseren Kindern da standen. Antonia war 2,5 knapp und die Johanna gerade geboren. Und ich hatte keinen Job. Die Landeskirche hatte mich nicht übernommen in Westfalen. Und da wussten wir nicht so richtig, wie es weitergeht. Und also in Thüringen bestand die Möglichkeit, Vikariat zu machen, aber wie es dann weitergeht, war offen. Und dann wussten wir nicht, soll Annette kündigen oder brauchte sie ja nicht. Sie hatte noch Mutterschutz, eine gewisse Sicherheit war da. Und auf einmal merkte ich, dass ganz viel Verantwortung auf mir lastet, Entscheidungen zu treffen für das Leben. Man ist verantwortlich auf einmal für eine Familie, für Kinder. Und dann merkte ich, meine bisherige Unbeschwertheit im Leben, die war gar nicht alleine im Gottvertrauen begründet, sondern die hatte auch sehr viel damit zu tun, dass ich durch die Sicherheit des Elternhauses immer so ein geprägtes Lebensgefühl hatte und dann hatte ich einen guten Studentenjob und war ja für niemanden außer mich selbst verantwortlich und da war das Leben leicht. Das war nicht Gottvertrauen alleine. Und ich glaube, es gibt sehr viele Situationen und Zusammenhänge in unserem Leben, wo wir das feststellen müssen und wo Gott das auch ans Licht bringt, damit die Wahrheit offenbar wird, worauf wir eigentlich unser Vertrauen setzen. Es sind nämlich oft viele andere Dinge und nicht Gott. Und das ist eine heilsame Erfahrung, wenn man an die Grenzen geführt wird und an Dingen verzweifelt. An Dingen, auf die wir hoffen. Und das ist heilsam, überhaupt erstmal die Wahrheit darüber zu erkennen, was in unserem Herzen wirklich los ist. Wir merken das nämlich oft nicht, weil es so verschwimmt. Da komme ich zu einem letzten Punkt. Wissen ist nicht Erfahrung und Erfahrung braucht auch Wiederholung. Die Apostel hatten hier eine Situation erlebt, in der sie anscheinend vergessen hatten, was sie aus der Schrift eigentlich wussten. Sie kannten ganz gewiss Psalm 68, Vers 20. Da steht, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der hilft, den Herrn, der vom Tode errettet. Offenbar erfüllte in dieser Situation das ihre Herzen nicht. Wir haben einen Gott, der vom Tod errettet. Sie hielten für beschlossen, sie müssten sterben. Vielleicht lag es auch daran, dass sie einfach nicht sicher wussten, welchen Plan Gott mit ihnen jetzt hatte. Grundsätzlich waren die Apostel ja bereit, ihr Leben auch zu lassen. Und ihnen fehlte aber in dieser Situation offenbar eine klare Erkenntnis, was jetzt genau der Wille Gottes für ihr Leben war. Also hingen sie vielleicht in der Luft und sagten, ja, was ist jetzt? Ist es zu Ende oder ist nicht zu Ende? Kennen wir auch. Vielleicht jetzt nicht gleich in Todesnot, nicht? Aber dass wir im Leben an Punkte kommen, wo wir einfach in der Luft hängen und sagen, ja, wir wissen es jetzt nicht. Was ist denn jetzt Gottes Wille? Was ist Gottes Wille für mein Leben, für die Gemeinde? Welche Weiche sollen wir stellen? Wir wissen es nicht. Und in der Luft zu hängen und nicht zu wissen, wie etwas ausgeht, ist ausgesprochen schwer auszuhalten für uns. Paulus hat ja zum Beispiel einen Schiffbruch erlebt, Apostelgeschichte 27 können wir das lesen. Da hatte Gott ihm ganz klar gesagt, dass er gerettet werden wird. Und dann sehen wir, er tritt da in großer Selbstsicherheit und Gelassenheit auf, während Kapitän und Besatzung völlig außer sich waren. Aber hier an dieser Stelle sagt er, wir waren in solcher Bedrängnis, dass wir für beschlossen hielten, zu sterben. Also etwas zu wissen, Psalm 68, Vers 20, ne, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, wir haben einen Gott, der vom Tod errettet, das zu wissen ist noch nicht in der Lebenserfahrung, das auch wirklich dann so zu leben und davon erfüllt zu sein. Und dann schreibt Paulus, und das fand ich sehr interessant, das ist eigentlich das Erste, was mir an dem Text aufgefallen ist, das habe ich jetzt ans Ende gestellt. Das Erste, was mir an diesem Text aufgefallen ist, dass Paulus sagt, wir wurden über die Maßen beschwert. Was heißt denn über die Maßen? Ist das nur so eine Floskel? Das Neue Testament sagt, Gott setzt ein Maß des Leidens fest für jeden so, dass man es ertragen kann. Ich denke nicht, dass Paulus hier eine Floskel verwendet. Im Jakobusbrief steht es so, nicht? Gott macht, dass die Anfechtung so ein Ende gewinnt, dass ihr es ertragen könnt. Paulus selber sagt in 1. Korinther 10, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Da steht es, macht, dass die Versuchung ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. In Jakobus ist der Wortlaut anders. Aber hier sagt Paulus, wir sind versucht worden über die Maßen, über unsere Kraft hinaus. Das ist ein Widerspruch. Oder man müsste sagen, Paulus will der Gemeinde vielleicht einfach mitteilen, das sagte ich am Anfang schon, wie es für die Apostel subjektiv gewesen ist. Nämlich, dass sie das, was sie eigentlich wussten, Gott lässt nicht versuchen über die Kräfte. In dieser Situation aber nicht empfanden, sondern ganz anders. Und das ist heilsam zu erfahren, dass es den Aposteln so ging. Denn auch wir wissen vieles theoretisch, aber in der Praxis merken wir, dass es unser Denken und unser Herz eben doch nicht erfüllt. Es ist etwas anderes, im Kopf zu wissen, dass Gott uns hilft, Lasten zu tragen und unsere Anfechtungen zu einem guten Ende zu bringen, als dieses Wissen dann auch persönlich und zwar durch die Not hindurch zu erfahren. Wenn es nur uns immer gut geht, brauchen wir diese Erfahrung nicht anwenden. Nicht? Dann ist er auch irgendwie sinnlos. Durch die schwersten Nöte hindurch das zu erfahren, das allerdings braucht auch Wiederholung. Denn auch in schulischen Dingen und in allen Dingen lernt man nur durch Wiederholung. Und zwar durch sehr viele Wiederholungen. Also es gab da mal eine Untersuchung, wie oft man eine Sache wiederholt haben muss, bis man sie wirklich drauf hat. Und das war gigantisch viel. Und jeder, der zum Beispiel ein Instrument lernt, weiß das auch. Wie oft man immer wieder dieselben Abläufe eintrainieren muss, bis sie wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und das ist mit Sicherheit auch im geistlichen Wissen und in der geistlichen Erfahrung nicht anders. Ich möchte zuletzt noch etwas sagen im Blick auf die uns umgebenden Bibelkritiker, die man an allen Stellen antrifft. Ich habe auch schon solche Gespräche gehabt, wo Leute die Aussagen der Bibel anzweifeln und sagen, ja, das klingt immer alles so schön, nicht? Das klingt immer alles so schön, es löst sich alles immer im Wohlgefallen auf, aber die Wahrheit ist ja ganz anders, das klingt alles zu einfach. Ich möchte sagen, gerade dieser Abschnitt, den wir heute betrachtet haben, zeigt doch, dass die Bibel eben gerade nicht sagt, dass das einfach ist, was wahr ist. Die Bibel zeigt uns, was wahr ist, aber sie sagt nicht, dass das einfach für uns ist, zu leben und wirklich auch in Besitz zu nehmen. Sie bezeugt uns, dass es ein schwerer Weg ist, mit Niedergeschlagenheit und Bedrückung gepflastert, auf dem man die Wahrheit Gottes erfahren muss. Und das bezeugen auch alle Kirchenlieder. Und ich habe eins rausgesucht, wo es zum einen um Kampf und Bedrängnis geht und wo zum anderen gleich in der ersten Strophe, in der zweiten Strophe noch einmal eine Brücke geschlagen wird zum Evangelium, wo Wind und Wellen das Boot der Jünger bedrohten und Jesus brachte das alles aber zur Ruhe. Das Lied 244, 1 bis 3 und 10. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. We'll be right back.
alle Stühle mir, läuft an mit Macht und drängt uns her. Hilfst du nicht bald, so ist's geschehen. Zum Grund, wir müssen eilends gehen. Bedroh der Wellen Wildgebrüll, so legt es sich und wird ganz still. Halt uns im Fried bei deiner Lehr, gib deiner Kirche gute Ruh, Gesundheit und Gedeihen dazu. Bekehr den Feind zu Christi Lehr, dass er mit uns dich Lob und Ehr und alle Welt des Inne wird, dass du Großwunder tust auf ihr.